Ich habe vor einer Weile im Internet einen Artikel über Graphologie gefunden. Das ist die wissenschaftliche Disziplin, die sich damit beschäftigt, was kann man aus der Handschrift eines Menschen für Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit ziehen. Da stand zum Beispiel drin, Rechtsschrägschreiber gelten als warmherzig, ungezwungen und kontaktfreudig. Schreiber, deren Handschrift senkrecht im Lot steht, gelten wiederum als besonnene, nüchterne Menschen mit wenig Temperament. Winkelschreiber, findet sich da jemand wieder, oder? Winkelschreiber, zum Beispiel ein Y mit 45-Grad-Winkel, malen ihre Konsonanten gerne als Zickzacklinie. Wer so schreibt, gilt als willensstark, entschlossen und durchsetzungsstark. Diese Graphologie ist so ein bisschen umstritten, da streiten sich ein bisschen die Gemüter darüber, ob man das jetzt wirklich so alles sagen kann. Aber klar ist, dass eine Handschrift gewisse Rückschlüsse auf einen Schreiber zulässt. Wenn ich zum Beispiel einen handschriftlichen Brief bekomme, dann weiß ich schon mal erstens, der hat einen Schreiber. Ja, so eine Schrift schreibt sich nicht einfach von selber, sondern das hat einen Absender, einen Ursprung. Und zweitens, ich kann ja doch gewisse Dinge über den Schreiber herauslesen. Ich merke, ist die Unterschrift recht, ist die echt, meine ich. Ich kann da rauslesen, ist der vielleicht in Eile gewesen, der Schreiber, dass es so ein bisschen schludrig ist oder hat er sich Zeit genommen. Ne? Also so ein bisschen nachvollziehen kann man es schon. Und ich denke, dass es ähnlich auch in dieser Welt, in dieser Schöpfung, in der Natur so etwas wie eine Handschrift Gottes gibt. Also, dass wir uns die Natur um uns herum ansehen können wie ein geschriebenes Wort, wie ein Brief. Und wir können gewisse Rückschlüsse über ihren Schöpfer, über ihren Urheber daraus ziehen. Erntedank ist ja im engeren Sinne, sage ich mal, das Fest, wo wir dafür Dank sagen, dass wir genug zum Leben haben im Regelfall. Aber ich glaube, es ist angemessen, dass wir dieses Fest ein bisschen weiter verstehen und es als Feier verstehen von Gott als Schöpfer, von Gott als Urheber dieser ganzen Welt. Und ich möchte gerne über einen einzigen Vers aus den Psalmen sprechen, Psalm 102, 26. Da heißt es, du, Herr, hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sprich, alles, was existiert, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, alles geht auf Gottes bewussten Schöpfungsakt zurück. In meiner Vikariatsgemeinde in Gießen habe ich mal einen Herrn zu Hause besucht, der ist Mediziner gewesen in seinem Berufsleben, also naturwissenschaftlich ausgebildet. Und der sagte zu mir, jetzt, wo wir mit Hilfe der Wissenschaft so viele Dinge über diese Welt verstehen, da brauchen wir keinen obersten Steuermann mehr, um das alles zu erklären. Also diese ganz verbreitete Denke, je mehr wir naturwissenschaftlich die Abläufe in der Welt verstehen können, desto überflüssiger wird Gott. Das ist eine sehr verbreitete Denke, obwohl frühere Naturwissenschaftler, sagen wir mal sehr viele davon, das völlig anders gesehen haben. Die haben das überhaupt nicht teilweise als Widerspruch empfunden, zu sagen, ich glaube an Gott und bin gleichzeitig Wissenschaftler. Sie haben sogar ihre Arbeit als Erforschen von Gottes Werk angesehen. Louis Pasteur zum Beispiel im 19. Jahrhundert war Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie und er hat gesagt, meine Studien und Forschungen haben mich dahin gebracht, dass ich so ziemlich den Glauben eines bretonischen Bauern habe. Damit meint er, ich habe einen so vertrauensvollen, selbstverständlichen Glauben wie ein einfacher Bauer in der Bretagne und meine Forschungen als Wissenschaftler haben mich dahin gebracht und darin bestätigt. Galileo Galilei, Vater der modernen Astronomie, sagt, ich danke Gott unendlich, der mich zum ersten Beobachter wunderbarer Dinge gemacht hat. Ich fühle mich nicht verpflichtet zu glauben, dass der gleiche Gott, der uns mit Sinnen der Vernunft und Intellekt ausgestattet hat, beabsichtigte, dass wir auf deren Verwendung verzichten. Also erstmal sagt er hier, ich bin als Wissenschaftler Beobachter von Gottes Werk und er sagt, es ist kein Widerspruch, meinen Intellekt, meine Vernunft, mein Denken zu gebrauchen und gleichzeitig ihn als Schöpfer und Urheber zu feiern. Und tatsächlich, wenn wir so in die Bibel gucken, ist es ein völlig unnötiger Gegensatz, zumindest so platt und allgemein, das so zu sagen, Nein, die Schöpfung trägt Gottes Handschrift. Und je mehr wir sie erforschen, je mehr wir sie verstehen, desto mehr Grund haben wir zu staunen. Und desto weniger Grund haben wir eigentlich zu sagen, das ist alles durch Zufall entstanden. Ich finde, es ist auch durchaus eine Hilfe, mal die Vernunft und die Logik da zu Hilfe zu nehmen. Ein christlicher Autor hat mal geschrieben, zu behaupten, dass diese ganze Welt irgendwie durch Zufall entsteht, das ist ungefähr so vernünftig wie zu sagen, dass ein Tornado über einen Schrottplatz fegt und am Ende steht ein fertiges Auto da. Bisschen überspitzt gesagt, aber ich finde, im Grunde genommen ist es schon richtig. Wenn wir uns die Photosynthese in einem Blatt angucken, wenn wir uns das menschliche Auge angucken, wenn wir uns die Vielfalt des Lebens im Meer angucken oder ich weiß nicht was, desto unwahrscheinlicher wird es, dass diese Komplexität, dass diese Genialität, dass das einfach so von allein entsteht. Intelligenz, Struktur, Ordnung, das entsteht nicht von alleine. Das weist auf einen Urheber hin. Und das ist das, was die Bibel mit dieser Aussage hier auch beabsichtigt. Du, Herr, hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Das heißt, die ganze Schöpfung schreit sozusagen heraus, ich bin gemacht von dem, der über allem ist und der größer als alles ist. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht einfach nur so eine nette Theorieüberlegung, dass man sagt, ach ja, ist mal interessant zum drüber nachdenken, sondern wenn das wirklich stimmt und die ganze Natur auf einen Schöpfer verweist, der dahinter steht, wenn das wirklich wahr ist, dann sollte ich alles daran setzen, den kennenzulernen und zu erfahren, wer er ist und was er von mir möchte. Fangen wir mal bei dem an, was dieser Bibelvers hier konkret an Beispiel nennt. Der Himmel und das Firmament. Ich bin ja immer wieder völlig fasziniert von einem Sternenhimmel. Ich denke immer noch sehr gern zurück an unsere Klassenfahrt in der 6. Klasse. Wir waren in der Eifel, da war kaum eine größere Stadt irgendwie in der Nähe. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht und ich weiß noch, wie ich aus dem Wald heraus in den Himmel guckte und es waren wirklich Millionen von Sternen, die du da gesehen hast. Habe ich nie wieder gesehen, so einen Sternenhimmel. Und das sind so Momente, wo ich total ergriffen bin und denke, wow, was für eine Majestät, was für eine Größe steckt dahinter und wie viel größer und herrlicher muss erst der Gott sein, der dahinter steht und der das alles gemacht hat. Oder gucken wir mal auf so einen Apfel hier. Hier vorne steht so ein Korb mit Äpfeln. Woher weiß so ein winziger kleiner Apfelkern, dass er mal so ein Baum wird, der locker so hoch wird hier, so hoch wie ich stehe? Und woher weiß der, dass der mal so einen Apfel hier hervorbringen wird? Ich finde das genial. Woher kommt die Information, die so einen kleinen Kern zu so einem Gewächs macht? Das muss irgendwo herkommen. Das kann nicht einfach von alleine sein. Oder guck mal dich selber an. Oder vielleicht nicht dich als Ganzes, nimm zum Beispiel mal deine Hand. Schaut mal eure Hände an. Da sind Knochen drin, da ist Fleisch dran, da sind Muskeln drin, da sind Linien auf der Handfläche, da sind Fingerabdrücke. Guck dir allein mal diese Hand an, was für ein unglaubliches Meisterwerk das ist. Wie genial durchdacht, wie praktisch, wie schön auch anzusehen. Überleg mal, was für Gegenstände du in deinem Leben damit schon alles bewegt hast. Überleg mal, was du hiermit Kreatives schon alles geschaffen hast. Wie viel Gutes hast du mit deinen Händen schon getan? Wie viel Liebe hast du mit diesen Händen schon geschenkt? Überleg mal, was das hier für ein Wunderwerk ist. Und es ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich an mir selber echt staunen könnte und sagen könnte, wow, wie viel Schönheit, wie viel Genialität hat Gott in mich reingelegt. Selbst dann, wenn ich ein Mensch bin, der eingeschränkt ist, der krank ist, der behindert ist, sogar dann gibt es noch so viel, was ich an mir bestaunen kann an Gottes Wirken. Ich bin ja im Grunde genommen als Brillenträger auch sehbehindert. Also wenn ich die Brille abnehme, kann ich, ja, das Mikro kann ich schon nicht mehr scharf sehen. Aber Gott hat die Gesetze der Physik so eingerichtet, dass so zwei Kunststoffgläser reichen, dass ich wieder gerade sehen kann. Das ist doch der Hammer. Du bist ein Meisterwerk, du bist ein Kunstwerk Gottes und du hast von ihm eine Schönheit, eine Einzigartigkeit und Würde verliehen bekommen, die unzerstörbar ist. Das ist auch ein Teilgedanke von Erntedank. Es geht nicht nur um die Ernte, es geht darum, wie wunderbar Gott als Schöpfer ist. Und das gilt für diese herrlichen Sachen, die hier vorne im Altarraum stehen, aber genauso auch für dich und für mich. Und wenn du ein Mensch bist, der irgendwie mit Selbstzweifeln zu tun hat, der mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen hat, der ein Selbstwertgefühl hat, das ganz unten im Keller ist, dann ist, glaube ich, heute ein guter Tag, dich daran zu erinnern, dass du wunderbar gemacht bist. Und das ist unabhängig davon, wie du dich fühlst. Du hast ein unverwechselbares und einzigartiges Gütesiegel von deinem Schöpfer bekommen. Und das kann dir keiner nehmen. Deswegen lerne neu zu staunen, mach es dir zur Gewohnheit, auch zu danken für das, was du in der Welt um dich herum siehst, für dich selber, für das, was du zum Essen auf dem Tisch hast, für dein Dach über dem Kopf, für viele Dinge, die so überhaupt nicht selbstverständlich sind. Gerade diese Zeit, gerade die letzten Jahre mit Corona, mit Krieg in der Ukraine und so weiter, da haben wir so viel darüber erfahren, wie unverfügbar das ist, dass es uns gut geht und wie zerbrechlich das auch manchmal ist. Und da gibt es sicher vieles zu beklagen, aber ich glaube, auch da gibt es viel zu danken, dass wir in alledem viel Gutes haben, immer noch. Ich darf dankbar sein für Gottes Schöpfung, die ich genießen darf, für das Gras, das im Garten wächst, für den Baum, der mir im Sommer Schatten gespendet hat, für das Sonnenlicht, für den Tee, den ich heute Nachmittag trinken werde, für mein Lieblingsessen. Ja, sogar wie für was Banales wie Kuhkacke kann ich Danke sagen. Ja? Das hat auch noch eine Wirkung, es ist ja biologischer Abfall, wenn man so will, sage ich jetzt mal in meiner landwirtschaftlichen Unkenntnis. Aber sogar daraus lässt Gott im wahrsten Sinne des Wortes noch was wachsen. Und es gibt so viel mehr, wofür wir sagen können, Mensch, Herr, wie genial ist das und wie wunderbar ist das. Ich danke dir dafür. Und es wirklich auch mal aussprechen, einfach mal, wenn man so die Straße lang läuft, wirklich Gott zu sagen, Herr, ich danke dir für diesen Baum hier. Jeden Morgen gehe ich aus dem Haus und freue mich über das Ding. Und wenn wir das mal wirklich einüben, das auch laut an ihn auszusprechen, dann werden wir, glaube ich, merken, dass das unsere Liebe zu ihm mehr und mehr vertiefen wird und unsere Sensibilität dafür, wie präsent er eigentlich ist. Und es wird uns einen tieferen Sinn für seine Liebe für uns geben. Erntedank erinnert mich auch daran, dass die Schöpfung etwas ist, was es zu schützen und zu pflegen gilt. Mich macht das mehr und mehr traurig, wie die Umwelt immer mehr zerstört wird. Seit Jahren sind wir ja an diesem Thema dran, dass der Plastikmüll auf vielen Umwegen letztendlich häufig im Meer landet als Mikroplastik. Oder ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, in Südamerika werden Regenwälder gerodet. Da kommen dann Rinderweiden hin, die dafür gedacht sind, dass Ledersitze für unsere Luxusautos hier in Europa produziert werden können. Ich könnte eine lange Liste von Beispielen anhängen, aber ich denke, ihr wisst da Bescheid. Und ich glaube, Erntedank erinnert uns auch daran, dass auch Umweltschutz und Klimaschutz für Christen ein Thema ist. Ich glaube nicht, dass wir das den besonders grünen oder besonders links geprägten Kirchengemeinden überlassen sollten. Und nicht nur, weil das irgendwie wichtig ist, nicht nur aus so einem bürgerlichen Engagement heraus oder weil es halt gerade alle machen so ungefähr, sondern ganz bewusst als ein Gottesdienst und als ein Lob Gottes. Ich habe mal gehört, dass es in anderen Ländern vereinzelt Christen gibt, die sagen, naja, die Bibel sagt, Gott wird einmal diese Welt hier abschaffen, er wird sie einmal zum Ende bringen und einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Ja, wenn diese Welt sowieso irgendwann nicht mehr da ist, warum soll ich sie dann schützen? Wozu dann Umweltschutz? Ganz einfach, weil Gott es gesagt hat. Im Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel steht, Gott sagt dem Menschen, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie. Und die Bibelausleger, die ich gelesen habe, die sind sich eigentlich alle einig, dass damit nicht gemeint ist, beutet die Schöpfung aus und macht sie kaputt, sondern Gott vertraut uns seine Schöpfung an zur Pflege und zur Förderung, damit sie auflebt, damit sie gedeiht und damit sie noch schöner und besser wird. Ja, zu sagen, ist mir doch egal, wenn die ganze Schöpfung vor die Hunde geht, wenn ich die Umwelt verschmutze oder so, was ist das für eine Wertschätzung? Was ist das für eine Dankbarkeit ihm gegenüber? Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Und das bringt für mich so die Frage mit, was kann ich denn für die Schöpfung tun? Also gibt es irgendwas, wo ich vielleicht in meinem Haushalt, in meinem Umfeld Stellschrauben habe, wo ich Gottes Schöpfung etwas Gutes tun kann? Es gibt viele Probleme, die werden wir nicht lösen können. Da muss die Politik, da muss die Gesellschaft, da muss die Wirtschaft aktiv werden. Das habe ich nicht in der Hand. Aber ich bin auch nicht entbunden aus der Verantwortung, sondern ich glaube, jeder kann irgendwo gucken, wo gibt es was zu machen. Und das kann bei ganz kleinen Dingen anfangen. Ich habe zum Beispiel einen Plastikmülleimer im Büro stehen. Da kommt nichts rein, was irgendwie ausläuft oder so. Ja, muss ich dann da jedes Mal einen gelben Sack noch extra reintun und dann erst das Zeug rein? Nee, kann ich mir schenken. Die Sachen können auch so rein. Da muss nicht noch zusätzlich Plastik rein. Oder. Ja, wo gibt es in meinem Haus Müllquellen, die ich reduzieren kann? Wo kann ich vielleicht auch durch die Wahl meiner Lebensmittel eine Veränderung bewirken? Gibt es zum Beispiel eine Sache, ein Lebensmittel, wo ich sage, das könnte ich mir leisten, dass ich das fair gehandelt kaufe? Oder hole ich vielleicht mir hier und da etwas, was nicht irgendwie aus Holland kommt, oder nee, das ist ein schlechtes Beispiel, was irgendwie aus Bayern kommt oder so, sondern vielleicht hier regional aus Ostfriesland. Nicht jeder kann alles machen und nicht jeder kann sich in diesem Bereich alles leisten. Es gibt auch manche Umstellungen, die Geld kosten und das hat nicht jeder. Aber ich möchte Mut machen, einfach da mal zu gucken und auch darüber zu beten, was kann ich Gottes Schöpfung Gutes tun. Und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, ist doch ein guter Anfang. Ich möchte euch einladen, über die Schöpfung zu staunen. Das geht schon los bei diesen wunderbaren Erntedankgaben, die hier vorne liegen. Ein paar Leute von euch sind schon reingekommen und haben gedacht, oh, was ist das hier schön. Ja, und das kann man überall in der Welt erleben. Egal, wo man hinguckt, kann man sagen, hier ist Gott am Werk gewesen. Lass uns darüber staunen. Aber gleichzeitig ist es auch immer wieder eine Einladung, Gott als meinen Vater näher kennenzulernen. Ich habe ja eben gesagt, die Schöpfung ist wie so eine Handschrift, die man so ein bisschen lesen kann, wo ich etwas über Gott herauslesen kann. Und wie so ein persönlicher Liebesbrief, der an mich adressiert ist, sagt der viel über den Absender, aber der ersetzt keine echte Begegnung. Was will ich damit sagen? Die Natur, habe ich ja eben gesagt, ist ein einziger großer Fingerzeig auf Gott, der für dich und für uns diese atemberaubende Schöpfung gemacht hat. Aber nicht damit wir da stehen bleiben und sagen, ja, wie schön, freuen wir uns und wir sind dankbar, sondern es geht weiter. Das Ziel dahinter ist, dass wir auch in eine Beziehung mit ihm eintreten. Ja, ein Fingerzeig heißt, der Weg geht noch weiter. Nicht doch stehen bleiben, sondern zu ihm hintreten und sich auf eine Gemeinschaft mit ihm einlassen. Aus der Natur können wir sehr vieles über Gott erfahren, aber es gibt auch sehr vieles, was wir nicht erfahren. Zum Beispiel können wir aus der Natur nicht ablesen, wie finde ich eigentlich Vergebung für meine Schuld? Was ist die Bestimmung meines Lebens? Was gibt mir ein gutes Lebensfundament, auf dem ich mein Leben und Sterben aufbauen kann? Wie finde ich wahres Glück und wie finde ich ewiges Leben nach dem Tod? Das erfahren wir nicht, indem wir uns die Natur ansehen. Dazu brauchen wir Offenbarung, also dass Gott von außen hineinspricht in unsere Welt. Die Schöpfung um uns herum verrät viel Wunderbares über Gott, aber wenn wir ihn wirklich kennenlernen wollen, so wie er ist, dann ist das nur ein Teil. Darüber hinaus brauchen wir die Bibel, wir brauchen sein Wort, in dem er sich offenbart hat, seinen Liebesbrief an uns. Und diese Bibel sagt, wer sein ganzes Vertrauen in Jesus Christus setzt, in seinen Sohn, ihn als Herrn seines Lebens anerkennt, der kommt in eine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Und der ist die Antwort auf genau diese Fragen, die uns die Schöpfung nicht geben kann. Vergebung, ein Ziel im Leben, ein Fundament für mein Leben, tiefste Lebensfreude, ewiges Leben nach dem Tod, das schon jetzt seine hellen Strahlen vorauswirft. Das volle Leben in dieser Welt und in der nächsten. Erntedank heißt feiern, dass wir einen Gott haben, der die Welt wunderbar gemacht hat. Es ist absolut richtig, vieles in dieser Welt ist pervertiert, ist zerstört, ist kaputt gemacht. Ich habe es eben schon gesagt, Corona und die Kriegssituation momentan haben uns das auch sehr drastisch vor Augen geführt. Aber ich finde es faszinierend, dass so viel Leid und so viel Zerstörung es auch in der Welt gibt, spiegelt sie trotzdem immer noch so viel von Gottes Schönheit und seiner Liebe wider. Und ich möchte, habe ich eben schon mal ehrlich gesagt, ich möchte dafür werben, diesen Dank auch auszusprechen. Ich habe manchmal Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin so dankbar für das, was ich habe. Und da freue ich mich erstmal drüber, aber der Dank gehört auch ausgesprochen an den Schöpfer, von dem es herkommt. Wenn ich meinen Geburtstag feiere und jemand schenkt mir eine ganz tolle Sache, dann gehe ich ja auch nicht zu allen Leuten hin und erzähle, wie toll das Geschenk ist, aber vergesse dem Danke zu sagen, der es mir geschenkt hat. Das macht ja keiner. Aber manchmal sagen Leute, ich bin so dankbar, und vergessen aber, Gott Danke zu sagen, der sie beschenkt hat. Lasst uns das nicht machen. Er verdient es, dass er gelobt, dass er gepriesen wird für das, was er uns zum Leben gibt. Und wenn ich persönlich mit Jesus Christus verbunden bin, dann erlebe ich diesen wunderbaren Schöpfer ganz hautnah in meinem Leben. Und das ist, wie gesagt, das, wo die Schöpfung über sich hinausweist und sagt, ja, guck mich mal an, wie wunderbar dieser Gott ist. Aber geh weiter, lern ihn kennen. Tritt ein in eine Gemeinschaft mit ihm. Er möchte, dass auch mein Leben seine Erhabenheit ausstrahlt, dass ich von seiner Liebe berührt werde, dass ich verändert werde durch seinen Geist, und er möchte, dass ich ein Liebesbrief, ein menschlicher Liebesbrief für andere Menschen werde, dass auch andere Menschen seine Herrlichkeit an mir sehen können. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür ist er in seine eigene geschaffene Welt hineingekommen. Dafür ist er für unsere Sünden am Kreuz eingestanden. Dafür hat er den Tod besiegt, ist am Ostermorgen auferstanden und ist in seinem himmlischen Königreich aufgefahren und hat dort seinen Thron eingenommen. Damit ich frei werde von allem, was mich von ihm abtrennt. Damit ich bei ihm meine wahre Identität als sein Kind finde. Damit ich ein wahrhaft erfülltes und ans Ziel gekommenes Leben in ihm finde. Und damit auch an mir, wie in dieser ganzen Welt, immer mehr sichtbar wird, was für einen großartigen, wunderbaren Gott wir haben. Amen.